NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Gerd Westphal liest die 7. von 14 Folgen aus dem Roman Cécile von Theodor Fontane, eine Aufnahme von 1985. Der liebenswürdige Ingenieur von Gordon, ein junger Mann von Welt, lernt im Kurort Thale das Berliner Ehepaar Saint-Arnaud kennen. Sie, eine melancholische junge Schönheit, er, ein Oberst im Ruhestand. Den gemeinsamen Ausflügen der drei schließen sich die Malerin Rosa und zwei ältere, recht originelle Herren an. Ein Geistlicher im Ruhestand, der Emeritus, und ein Privatgelehrter namens Eginhard aus dem Grunde. Der letzte Ausflug führt nach Altenbrag, wo man auch den Präzeptor Rodenstein aufsuchen will, eine bekannte Persönlichkeit. Der junge Herr von Gordon und Cécile haben sich von den anderen ein wenig abgesondert. Zwischen ihnen scheint eine heimliche, noch unausgesprochene Neigung zu bestehen.
Der so voraufschreitenden Kolonne folgten Gordon und Cécile. Nach rechts hin, auf Blankenburg zu, lagen weite Wiesen und Ackerflächen, während unmittelbar zur Linken ein Waldschirm von geringer Tiefe stand, der unsere Reisenden von der steil abfallenden Talschlucht und der unten schäumenden Bude trennte. Dann und wann kam eine Lichtung, und mit Hilfe dieser glitt dann der Blick nach der anderen Felsenseite hinüber, auf der ein Gewirr von Spitzen und Zacken und alsbald auch der Hexentanzplatz mit seinem hellgelben, von der Sonne beschienenen Gasthause sichtbar wurde. Juchzer und Zurufe hallten durch den Wald und dazwischen klang das Echo der Böller und Büchsenschüsse von der Rosttrappe her. »Es ist doch ein Eigending um die Heimat«, sagte Gordon, »sie sei, wie sie sei. Lass ich mich aufs Vergleichen ein, so ist dies alles nur Spielzeug der Natur, das neben dem Großen verschwindet, was sie draußen in ihren ernsteren Stunden schuf. Und doch geb ich für dieses bescheidene Plateau 6 Himalaya-Pässe hin. Es ist mit all dem Großen draußen, wie wenn man einen Kaiser in Hermelin oder den Papst in Pontificalibus sieht. Man bewundert und ist benommen. Aber wohl wird einem erst wieder, wenn man seiner Mutter Hand nimmt und sie küsst. Sie sprechen das mit so vieler Wärme. Lebt Ihre Mutter noch? Haben Sie sie wiedergefunden? Nein, sie starb in den Jahren, da ich draußen war. Ich habe nichts weiter mehr als 2 Schwestern. Eine war noch ein halbes Kind, als ich Deutschland verließ, aber mit der anderen wuchs ich auf. Wir harmonierten in allen Stücken und wenn sich mir meine Wünsche nur einigermaßen erfüllen, so trennen wir uns nicht wieder, wenigstens nicht wieder auf Jahre. Ja, diese Bande sind doch die festesten und überdauern alles andere. Wie manche Nacht, wenn ich in den gestirnten Himmel aufsah, habe ich an Mutter und Schwester gedacht und mir ein Wiedersehen ausgemalt. Nur halb ist es mir in Erfüllung gegangen. Cécile schwieg. Sie war klug genug, um die Herzlichkeit solcher Sprache zu verstehen und zu würdigen, aber doch andererseits auch verwöhnte Frau genug, um sich durch ein so betontes Hervorkehren verwandtschaftlicher Empfindungen, und zwar in diesem Augenblick und an ihrer Seite, wenig geschmeichelt zu fühlen. Und wie heißt Ihre Schwester? Clotilde. Clotilde, wiederholte sie langsam und gedehnt, und Gordon, der heraushören mochte, dass ihr der Name nicht sonderlich gefiel, fuhr deshalb fort: »Ja, Clotilde, meine gnädigste Frau, Sie wägen den Namen und finden ihn etwas schwer, und Sie haben recht. Ich glaube auch nicht, dass ich fähig sein würde, mich jemals in eine Clotilde zu verlieben. Aber je weniger der Name für eine Braut oder Geliebte passt, desto mehr für eine Schwester. Er hat etwas Festes, Solides, Zuverlässiges und geht nach dieser Seite hin fast noch über Emilie hinaus. Vielleicht gibt es überhaupt nur einen Namen von ebenbürtiger Solidität. Und der wäre Mathilde.« »Ja«, lachte Cécile, »Mathilde, wirklich. Man hört das Schlüsselbund und sieht die Speisekammer. Jedes Mal, wenn ich den Namen Mathilde rufen höre, sehe ich den Quersack, darin in meiner Mutterhause die Backpflaumen hingen. Ja, dergleichen ist mehr als Spielerei. Die Namen haben eine Bedeutung. Ich wollte, dass Sie recht hätten. Es würde mich glücklich machen. Aber was habe ich beispielsweise von meiner musikalischen und sogar heilig gesprochenen Namensschwester? Die Heiligkeit gewiss nicht. Und auch kaum die Musik. So plaudernd erreichten sie die Stelle, wo der nach Altenbrak abzweigende Weg auf ein weites Elsbruch einbog, hinter dem die bis jetzt von ihnen passierte Waldpartie von Neuem aufragte. Freilich nicht als Wald mehr, sondern nur noch als Schonung, über deren Kiefern und Kusseln hinweg eine mutmaßlich einen Weg einfassende Doppelreihe weißstämmiger Birken sichtbar wurde. Hart in Front dieser Schonung lagerte deutlich erkennbar eine Gruppe hemdärmlicher oder doch in Leinwandjacken gekleideter Personen, aller Wahrscheinlichkeit nach also Holzschläger oder Arbeiter auf Tagelohn. Etwas Leichtes in den Bewegungen jedoch, zumal wenn sich einzelne von ihnen erhoben, zeigte bald, dass es keine Tagelöhner sein konnten. »Was sind das für Leute da?« fragte Gordon den Jungen. Ehe dieser aber antworten konnte, wurde drüben ein Signalhorn laut und im selben Augenblick begann ein Hin- und Herlaufen und gleich danach ein Ordnen und Richten und nun setzten sich auch unsere zwei Reisenden in Trab und erkannten im Näherkommen, dass es blutjunge Leute waren, Turner in Drillichanzügen, die sich mit bemerkenswerter Raschheit und Gewandtheit in Gliedern formierten. Ganz in Front standen die Spielleute, drei Tambours und ein Hornist und als die der Aufstellungsseite zunächst reitende Cecil bis auf wenige Schritte heran war, kommandierte der den Trupp führende Vorturner: Augen links und dann präsentiert das Gewehr. Er selbst aber salutierte mit dem Schläger, die Spitze zur Erde senkend, während die drei Tambours den Präsentiermarsch schlugen. Cecil verneigte sich dankend und verlegen und einen Augenblick später ritten beide, Gordon unter militärischem Gruß, in den Birkenweg ein, der sich, wie man vermutet hatte, durch die Schonung hinzog und an manchen Stellen eine vollkommene Laube bildete. »War das reizend«, sagte Cecil, »Jugend, Jugend und so frisch und glücklich und so ritterlich und artig.« Gordon nickte. »Ja, meine gnädigste Frau, das ist Deutschland, Jungdeutschland, und mit Stolz und Freude sehe ich es wieder. Draußen hat man auch dergleichen, aber es ist doch anders. Hier gibt sich alles natürlicher und weniger zurechtgemacht, weniger mise en scène. Gott erhalte uns unsere Jugend.« Und während er noch so sprach, streiften die Birkenzweige Cecils Gesicht, was ihn zu dem Vorschlag veranlasste, doch die Plätze zu wechseln. Aber sie wollte davon nichts hören. Es ist doch immer ein Streicheln, auch wenn es weh tut. Und dazu diese himmlische Luft. Ach, ich könnte den ganzen Tag so reiten und von Müdigkeit wäre keine Spur. Endlich hatten sie die Schonung im Rücken und hielten vor einer von einem Plankenzaun eingefassten und hoch in Gras stehenden Wiese, darauf nichts sichtbar war, als in einiger Entfernung drei ziemlich gleich aussehende Häuschen, die todstill und wie verwunschen in der grellen Mittagssonne dalagen. Keine Grille zirpte, kein Rauch stieg auf, um den Zaun herum aber ging in weitem Bogen der Weg, anstatt die Wiese kurz und knapp zu durchschneiden. »Wie heißt das?« fragte Gordon. »Totenrode«, sagte der Junge. »Nur in Ordnung. Wenn es nicht schon so hieße, so müsste es so getauft werden. Totenrode. Wohnen Menschen hier? Mutmaßlich Totengräber?« »Nein, ein Förster.« Unter solchem Gespräche waren sie bis an die Stelle gekommen, wo die vorerwähnten drei Häuschen standen. Eines derselben, das größte, das etwas von Architektur und Ornament zeigte, war ganz von wildem Wein überwachsen und Gordon ritt heran, um, so gut es die Lichtblendung gestattete, von außen her in die Fenster hineinzusehen. Keine Gardine war da, kein Vorhang, überhaupt nichts, was auf Bewohnerschaft hätte deuten können. Und doch war unverkennbar, dass dies Haus in der Öde sehr bewegte Tage gesehen haben musste. Polsterbänke zogen sich um panelierte Wände, dazu Schenktisch und schwere Stühle, während sich in dem Zimmer daneben, das sich bei nur halber Tiefe leichter übersehen ließ, allerlei Möbel aus der Zeit des Empire befanden. Darunter ein hellblaues Atlassofa mit drei schmalen Spiegeln über der Lehne. Cecil sah gleichzeitig mit Gordon in die verblasste Herrlichkeit hinein und auch der Junge stellte sich neugierig auf die Zehspitzen. »Eine Försterei, sagtest du? Das ist aber ein Jagdschloss.« »Ja, ein Jagdschloss.« »Und von wem?« »Von unserem Herzog.« »Kommt er oft?« »Nein, aber der Vorige.« »Ja«, lachte Gordon, »der Vorige, der kam oft.« Und zu Cecil gewandt fuhr er fort: »Ich habe ihn noch in Paris gesehen, den guten Herzog. Alt geworden, geschnürt und geschminkt und mit Ringellöckchen. Eine lächerliche Figur. Ebenso der Liebling wie der Spott der Halbweltdamen. Wahrhaftig, wer die Geschichte dieser Duodez-Fürsten schreiben will, muss bei den fürstlichen Jagdschlössern anfangen. Und nun gar dies hier, dies Totenrode. Der bloße Name hätte mich in einen Tugendpriester verwandeln können. Aber diese Durchleuchtings empfinden anders und sagen umgekehrt, je mehr Tod, je mehr Leben. Erst die Strecke mit dem erlegten Wild und dann Bacchus und dann Eros, der göttliche Knabe. 10-1, dass dies Totenrode mit zu den bevorzugtesten Tempeln des kleinen Gottes gezählt hat. Ihr Himmlischen, was mag sich alles in diesem Allerheiligsten abgespielt haben? An Freud und Leid. Ja, auch an Leid. Denn der Krug geht so lange zu Wasser, bis er bricht. Wobei mir übrigens die Serenissimi selbst die weitaus kleinste Sorge machen. Aber was so von Jugend und Unschuld mit in die Brüche geht, was so gemütlich mit hingeopfert wird in dem ewigen Moloch-Dienste. Cecil musterte den Sprecher, der einen Augenblick in der Laune schien, in seiner Philippika fortzufahren, bald aber wahrnehmend, dass er, wie damals vor den Porträts der Fürstabbatissinnen, in seinen Auslassungen um ein Gutteil zu weit gegangen sei, begann er sofort das Thema zu wechseln, was ihm die sich rasch veränderte Szenerie ziemlich leicht machte. Der Weg nämlich, der bis dahin über ein Plateau geführt hatte, senkte sich hinter Totenrode wieder und mündete bald danach auf eine mittelhoch am Abhange sich hinziehende Chaussee, neben der in der Tiefe, die diesseits von einem sonnigen Wiesengrunde, jenseits aber von Wald und Schatten eingefasste Bude hinfloss. Erquickende Kühle drang von unten her bis zur Höhe hinauf und einzelne Häuser, die zerstreut und lauschig am Flusse hinlagen, berechtigten zu der Annahme, dass man in kürzester Frist am Ziele sein werde. Gordon wurde nunmehr sehr bald auch der 3 voraufmarschierenden Herren ansichtig, die ganz zuletzt einen Richtsteig eingeschlagen haben mussten, und auf sie hinweisend rief er seiner Begleiterin in beinahe freudiger Aufregung zu, »Das sind sie! Wenn wir uns in Trab setzen, haben wir sie noch vor dem ersten Hause.« Cecil sah ihn bei diesen Worten verwundert an, aber mit einer Verwunderung, in die sich etwas von Empfindlichkeit mischte. Das war doch naiver als naiv. Er genoss des Vorzugs ihrer Gesellschaft und schien nichtsdestoweniger hoch erfreut über die Möglichkeit, im nächsten Augenblicke wieder in Nähe des Emeritus oder gar an der Seite des Privatgelehrten sein zu können. Alle Verwunderung und Empfindlichkeit aber verlor sich rasch in dem Komischen der Situation, und sich aufrichtend im Sattel, sagte sie mit beinahe übermütiger Betonung, »Eh bien, eilen wir uns, Herr von Gordon. Vite, vite, man soll die Gelegenheit beim Schopfe fassen.« Und im Trabe, während der Junge sich in den Steigbügel hing, ging es bergab. Eine Minute noch, und man musste die Voraufmarschierenden eingeholt und das Dorf selbst erreicht haben. Aber es war doch anders bestimmt, denn unmittelbar vor dem Dorfeingange wurde Cecil, die dem Flusse zunächst ritt, einer im Grase sitzenden Dame, der Malerin, gewahr. Wirklich, es war Fräulein Rosa, mitten in der Arbeit vor einer Staffelei, die sie sich aus 3 Bohnenstangen mit eingeschlagenen Holznägeln zurechtgezimmert hatte. Die Freude der Künstlerin gab sich wie die der beiden Ankömmlinge ganz ungesucht, und den Pinsel ins Gras werfend, aber die Palette immer noch auf dem linken Daumen, sprang sie von ihrem Malerstuhl auf und reichte Cecil die frei gewordene rechte. »Willkommen in alten Prag. Ach, nun entsinne ich mich, die 3 Herren vor einer Minute erst. Richtig, das war ja der Herr Oberst und der freundliche alte Emeritus. Und der dritte, ja, wer war der dritte?« »Der Herr Privatgelehrte. Nun, der hätte seine Langeweile und sich selbst im Hotel 10 Pfund belassen können. Aber welche Freude, Sie wiederzusehen, meine gnädigste Frau. Und Sie, Herr von Gordon. Ach, es war mir zu viel Staub im Tale, zu viel Staub und zu viel Sonntagsgäste. Hexentanzplatz und Rosttrappe sind nur wie Tempelhof und Tivoli. Bier und wieder Bier. Aber hier ist Natur.« Und die weiß- und braungefleckte Kuh da. Sehen Sie doch nur, meine gnädigste Frau, wie das liebe Vieh dasteht und sich nicht rührt. Ein wahres Mustermodell. Ich möchte schwören, es habe Gemüt und freue sich mit mir, dass Sie da sind. Cecile, als die Malerin endlich schwieg, tat auch ihrerseits ein paar Fragen und versuchte bei der Gelegenheit, einen Blick auf die Skizze zu werfen. Aber Rosa wollte davon nichts wissen und fuhr fort: Nein, meine gnädigste Frau, nur nicht gleich wieder Kunst und Kunstgespräche. Was sie hergeführt hat, hat einen anderen Zweck und Namen und ich brauche kaum danach zu fragen. Natürlich der Präzeptor, der alte Murrkopf, der Mann mit der sonoren Bassstimme, Selbstherrscher aller alten Braker und dabei Landesautorität in Sachen der Schmerle. Täglich bin ich an seinem Tisch, er hält nämlich eine Pension. Und dann setzt er sich zu mir und sagt mir Liebenswürdigkeiten und will mich sogar adoptieren. Aber ich habe ihm gesagt, er müsse mich heiraten, anders täte ich's nicht. Ich wollte Schlossfrau werden auf Burg Rodenstein oder kurzweg die Rodensteinerin und den ganzen Tag mit dem Schlüsselbund rasseln. Und Sie wohnen in seiner Pension? Nein, ich ziehe diese Seite des Dorfes vor. Ich wohne hier, das dritte Haus da, gleich hinter dem Staket. Und sie wies auf ein reizendes, am Dorfeingange gelegenes Häuschen, in dessen Vorgarten ein paar Stachelbeersträucher standen und Mohn und Porree bunt durcheinander blühten. An dem Staket aber trockneten Netze, während eine Sichel an der alten Linde hing. »Beneidenswert«, sagte Gordon, »manchem glückt es, überall ein Idyll zu finden. Und wenn es nicht findet, so schafft es sich. Ich glaube, Sie gehören zu diesen Glücklichen.« »Ich glaube es beinahe selbst, muss aber jedes persönliche Verdienst in der Sache von mir abweisen. Der Himmel legt einem nicht mehr auf, als man tragen kann, und ich habe durchaus keine Schultern für das Tragische.« Cecile schien von diesem scherzhaft hingeworfenen Worte mehr berührt, als sich erwarten ließ. Jedenfalls brach sie rasch ab und sagte, »Das ist ein großes Thema, und wenn Herr von Gordon und Fräulein Rosa erst ins Philosophieren kommen, dann gibt es kein Ende.« Cecile nickte zustimmend und unter einem herzlichen Au revoir warf sie das Tier herum und lenkte, von Gordon gefolgt, auf einen breiten Fahrweg ein, in dessen Schatten der Junge zurückgeblieben war. »Haben wir noch weit bis zum Präzeptor?« »Noch eine Viertelstunde.« »Gut denn.« Und man setzte sich wieder in Trab. Wirklich, es war noch eine Viertelstunde. Denn das Haus, das der Alte bewohnte, lag an der entgegengesetzten Seite von Altenbrag. Aber solang der Weg war und so ruhebedürftig Cecile sich fühlte, dennoch sprach sie kein Wort von Ermüdung, weil das Bild, das die Dorfstraße gewährte, sie beständig interessierte. Links hin lagen die Häuser und Hütten in der malerischen Einfassung ihrer Gärten, während nach rechts hin am jenseitigen Ufer der Bode der Hochwald anstieg, auf dessen Lichtungen das Vieh weidete. Das Geläut der Glocken tönte herüber, und dazwischen klang das Rauschen des über Kieselgeröll hinschäumenden Flusses. So ging es das Dorf entlang, an Stegen und Brücken vorbei, bis endlich da, wo die Schlucht sich wieder weitete, der Eseljunge nach einem in Mittelhöhe des Felsens eingebauten Häuserkomplex hinaufwies, daran in Riesenbuchstaben auf weißem Schilde stand »Gasthaus zum Rodenstein«. »Hier wohnt der Präzeptor«, und so hielt man denn. Und während der Junge die Esel in einem unteren Stallraum unterbrachte, stiegen Gordon und Cecile die Stufen hinan, die zu dem Rodensteiner hinaufführten. Auf der obersten Stufe stand bereits Saint-Arnaud und empfing die Spätlinge mit vieler Freundlichkeit, aber doch zugleich mit einem Anfluge von Spott. »Die Herrschaften«, hob er an, »scheinen auf einen Wettlauf mit dem braunschweigischen Ross beziehungsweise dem askanischen Bären verzichtet zu haben, zu meinem lebhaften Bedauern. Im Übrigen habe ich aus der mir auferlegten Entbehrung das Beste zu machen gesucht und kenne in diesem Augenblick nicht nur Albrecht den Bären, sondern auch den Markgrafen Waldemar so genau, dass ich keinem Müllergesellen und wenn es Jakob Rehbock in Person wäre, raten möchte, mich in das Licht führen zu wollen. Freilich, ob Herr von Gordon an einer derartigen Wissenszufuhr in gleicher Weise gelegen gewesen wäre, muss dahingestellt bleiben. Hinsichtlich meiner teuren Cecile verbürge ich mich für das Gegenteil. Und nun an die Gewehre. 10 Minuten haben ausgereicht, mich mit dem Rodensteiner bekannt zu machen, und ich dürste danach, Sie beide dem trefflichen Alten vorzustellen. Unser Freund Eginhard, des Emeritus ganz zu geschweigen, ist zwar eben über ihn her und hat, wenn ich recht gehört habe, vor 5 Minuten den ganzen Markgrafen Otto mit dem Pfeil auf die Sehne seiner Beredsamkeit gelegt, aber ich hoffe, der Pfeil fliegt schon und so den Schnell eher zum zweiten Male spannt. Unter diesem Geplauder überschritten alle drei die Schwelle des Gasthauses und traten nach Passierung einiger winkliger und ziemlich verräucherter Stuben auf einen halb Veranda, halb balkonartigen Vorbau hinaus, dessen weit vorspringendes Schutzdach in Front auf drei Holzpfeilern ruhte. Nach der Rückseite hin aber lag dasselbe Schutzdach auf einer indigoblauen Wand, an der entlang ein großer, immer mit Essig und Öl und leider auch mit Mostrichbüchsen besetzter Esstisch stand. In der Mitte desselben erblickte man Eginhard und den Emeritus in allerlebhaftestem Gespräch mit einem Dritten, welcher Dritte niemand anders als der Schlossherr aller dieser Dominien sein konnte, der Präzeptor Rothenstein. Und so war es denn auch. Erlauben Sie mir, mein hochverehrter Herr Präzeptor, Ihnen meine Frau vorzustellen und hier Herrn von Gordon. Die Tagesaufgabe beider war augenscheinlich, das unausreichende kavalleristischer Leistungsfähigkeit aufs Neue zu beweisen und daneben die Superiorität der alten Garde zu Fuß. Der Präzeptor hatte sich von seinem Stuhl erhoben und hieß Cecile willkommen. Eine zweite Verbeugung galt Gordon. Er stützte sich all die Zeit über auf ein Weichselrohr mit Elfenbeingriff und gab, als er sich gleich danach wieder an den Esstisch lehnte, das Stehen wurde ihm schwer, eine bequeme Gelegenheit, ihn in seiner ganzen Erscheinung zu mustern. Er konnte füglich als der Typus eines knorrigen Niedersachsen, eines in Eichenholz geschnitzten Westfalen gelten und vernahm denn auch nichts lieber, als dass er einen Waldeck-Kopf habe. Wirklich ließ sich von einer solchen Ähnlichkeit sprechen. Ein Fall, den er vor Jahr und Tag getan, machte, dass er seitdem eines Stockes bedurfte. Sonst aber war er verhältnismäßig jung geblieben und glich in der Fülle seines krausen Haares, darin sich nur wenig Grau mischte, mehr einem 50er als einem hohen 70er, der er doch war. Sein Bestes aber war sein Organ, und man begriff völlig, dass er mit dieser seiner Stimme 40 Jahre lang die alten Braker zusammengehalten und ihnen durch Epistel- und Bibelvorlesung von der Kanzel her den Prediger ersetzt hatte. Cecile fühlte sich sofort angezogen durch seine Persönlichkeit und sprach ihm unbefangen und liebenswürdig aus, wie sehr sie sich freue, seine Bekanntschaft zu machen. Der Herr Emeritus, in dem er einen warmen Verehrer habe, habe sehr viel Schönes von ihm erzählt. Von ihm, von alten Brak und von den Schmerlen. Und sie sehe wohl, dass er nicht zu viel gesagt habe. Denn alten Brak sei reizend. Und was die Schmerlen angehe, so würden diese, unterbrach hier der Präzeptor, hinter ihrer Reputation nicht zurückbleiben und die gnädige Frau gewiss zufriedenstellen. Die gnädige Frau möge nur bestimmen, um welche Stunde sie das Diner zu nehmen wünsche. Das Küchendepartement sei natürlich Sache seiner Frau. Wenn er sich aber trotz alledem mit einem Vorschlag einmischen dürfe, so möchte er empfehlen, erst die Schmerlen und dann einen Rehrücken aus dem alten Braker Forst. Denn die Schmerlen allein täten es nicht und gehörten zu den Gerichten, an denen man sich hungrig äße. Cecile war einverstanden, und nachdem man noch die Frau Präzeptorin und deren Tochter, eine junge Förstersfrau, zu Rate gezogen, wurde festgestellt, dass um 5 Uhr gegessen werden solle, natürlich auf der Veranda. Die noch dazwischenliegenden 2 Stunden aber solle jeder zu freier Verfügung haben, entweder zu Promenaden an der Bode hin oder aber zu Ruhe und Schlaf. Ja, Ruhe. Danach verlangte Cecile, die sich denn auch unverweilt in eine nach einem Gärtchen hinausgelegene Hinterstube zurückzog, wo die Fenster aufstanden und die kleinen gelben Gardinen im Luftzuge wehten. In Nähe des einen Fensters stand ein bequemes Ledersofa, darauf die total Erschöpfte sich streckte, während die junge, nur zu Besuch und Aushilfe bei den Eltern anwesende Förstersfrau sie mit einem leichten Sommermantel zudeckte. »Soll ich die Fenster schließen, gnädige Frau?« »Nein, es ist gut so, wie es ist. Eine so schöne Luft und doch kein Zug. Aber wenn Sie mir eine Freude machen wollen, so nehmen Sie sich einen Stuhl und setzen sich zu mir. Ich kann doch nicht schlafen und habe nur das Bedürfnis, mich zu ruhen. Ach, das kenne ich. Sie? Wie das? Sie sind noch so jung und sehen so blühend aus und Ihre Augen lachen so frisch und glücklich. Sie haben gewiss einen guten Mann, nicht wahr?« »Ja, den habe ich. Und Kinder? Auch die? Und die sind mein besonderes Glück. Aber in 3 Jahren, 3, das ist doch viel. Und wenn das zweite geboren wird, ehe das erste noch laufen kann, und wenn dann Krankheit kommt und man den Tag über am Herd und in der Nacht an der Wiege steht und alle Lieder durchsingt und das Kleine doch nicht schlafen will und einem dann die Augen zufallen und man sie mit aller Gewalt wieder aufreißen muss. Ach, meine gnädigste Frau, wenn solche Tage kommen, da lernt man doch erkennen, was Ruhe heißt und das Bedürfnis danach. Und da hilft keine Jugend und keine Gesundheit. Und bei all meinem Glück habe ich oft bitterlich geweint. In diesem Augenblick hörte man von draußen eine Kinderstimme. Da ruft eines: Nein, meine gnädigste Frau, meine Kinder sind nicht hier, die sind im Wald draußen beim Vater. Und die Älteste, die jetzt 7 ist, das heißt, sie wird 8, zu Michaeli, die muss schon die kleine Mutter sein und die beiden anderen in Ordnung halten, denn die Magd hat in der Küche zu tun und mit Vieh im Stalle. Da muss dann eben alles mit anfassen. Und die gnädige Frau sollten das Kind sehen, wie sie sich in Respekt zu setzen weiß. Ja, sie gehorchen ihr besser als mir. Denn die Kinder untereinander besinnen sich nicht lang, ob ein Klaps passt oder nicht. Und mein Mann sagt oft: Sieh, Frau, die Tote versteht's besser als du. So musst du's machen. Du bist zu gut. Ja, und das trifft wohl auch zu. Na, bös bin ich gerade nicht. Aber wer will sagen, dass er zu gut sei? Wenn man so gut ist, wie man nur irgend sein kann, ist man noch immer nicht gut genug. Am wenigsten gegen die Armen. Ach, meine gnädigste Frau, das lernt man im Wald. Wenn man die Not der Menschen sehen will, dann muss man im Walde leben und das arme Volk sehen, das sich ein bisschen reisig zusammensucht und immer noch in Angst ist, dass sie was mitnehmen, was sie nicht mitnehmen dürfen. Aber ich habe meinem Mann auch gesagt: Tu, was du musst, aber wenn's sein kann, drück ein Aug zu, denn die Not ist groß. Und wer den Armen ein Leid tut oder strenger ist als nötig, der ist wie der Reiche, der nicht ins Himmelreich kommt. Cecile nahm die Hände der jungen Frau. Ihr lieber Mann wird wohl so sein, wie Sie selber sind. Mir ist nicht bang um ihn. Aber wenn er auch anders wäre, Sie werden ihn schon bekehren und für seine Seele sorgen, und er wird das Himmelreich haben, wie Sie selbst, dessen bin ich sicher. In einer guten Ehe muss sich alles ausgleichen und balancieren, und der eine hilft dem anderen heraus. Oder reißt ihn auch mit hinein, lachte die junge Frau. Vielleicht, vielleicht. Aber ich denke, die Gnade rechnet mehr unsere Guttat an als unsere Schuld. Cecile wollte nur ruhen, aber zuletzt war sie doch eingeplaudert worden. Ein paar Pfauentauben flogen aufs Fenstersims und die junge Frau Försterin verließ leise das Zimmer, um auf die Veranda, wo nur noch Saint-Arnaud und der Präzeptor verblieben waren, zurückzukehren und hier Mitteilung zu machen, dass die gnädige Frau schlafe. »Das ist gut«, sagte Saint-Arnaud. »Ich sah, dass sie der Ruhe bedurfte.« »Nun aber, mein Herr Präzeptor, müssen Sie mich mit Ihrem ganzen Gewese bekannt machen.« Ich finde es nur in der Ordnung, dass man im Publikum überall von Ihrem Schloss Rodenstein spricht. Denn wirklich, Ihr Gasthaus hängt wie eine Burg am Felsen. Ist es Granit? Porphyr, Herr Oberst. Desto besser. Oder wenigstens um eine Stufe vornehmer. Aber vornehmer oder nicht, ich muss das alles sehen. Immer vorausgesetzt, dass Ihnen Ihr Fuß ein Umhersteigen gestattet. Oh, gewiss. Mein Herr Oberst, wenn Sie nur Geduld mit einem alten Invaliden haben wollen, der ein etwas langsames Tempo hat und immer nur einen Schritt macht, wenn andere drei machen. Ganz nach Ihrer Bequemlichkeit. Ich werde Sie doch nicht um etwas bitten und Ihnen zum Dank für die Gewähr auch noch das Tempo vorschreiben wollen. Das wäre doch ein Gutteil zu viel. Aber nun sagen Sie mir zuvörderst, was bedeutet das Tempelchen, das ich da sehe, hier gleich links auf der obersten Spitze? Das ist mein Schmuckstück, mein Belvedere, wohin ich Sie gerade führen möchte. Da tritt der Porphyr am reinsten heraus und alten Prag liegt uns zu Füßen. Erlauben, der Herr Oberst, dass ich die Täte nehme. Bei diesen Worten erhob er sich und schritt, sich auf sein Weichselrohr stützend, auf einen in den Fels gehauenen Zickzackweg zu, der nach dem Aussichtstempelchen hinaufführte. Saint-Arnaud folgte, schwieg indes, weil er wahrzunehmen glaubte, dass dem alten Herrn nicht bloß das Steigen, sondern auch das Atmen schwer wurde.
Gerd Westphal mit einer weiteren Folge des Romans Cécile von Theodor Fontane. Die Aufnahme entstand im Juni 1985 beim NDR Hannover in der Regie von Hanjo Kesting. Den Roman finden Sie auch online bei uns und in der ARD Audiothek. Morgen um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Astrid Fietz. Vor dem für heute geplanten Migrationstreffen ist unklar, ob die Union an den Gesprächen teilnehmen wird. CDU-Chef Merz fordert konkrete schriftliche Erläuterungen zu den Plänen von Innenministerin Faeser. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Martin Seiler.
Kontrollen an allen Grenzen ab kommender Woche hatte Faeser im Kampf gegen irreguläre Migration angekündigt. Auch habe man einen Weg gefunden, wie man mehr Menschen direkt an den Grenzen zurückweisen könne, ohne gegen EU-Recht zu verstoßen. Details nannte die SPD-Politikerin nicht. Genau die will die Union aber, und zwar noch vor dem Treffen. Wir werden uns auf eine Relativierung oder auf irgendeine eingeschränkte Methodik der Zurückweisung nicht einlassen, so Merz. FDP-Generalsekretär Gierserei gab sich zuversichtlich, dass Ampel und Union auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Er meinte, wo ein politischer Wille vorhanden sei, da gebe es auch Wege. Grünen-Fraktionschefin Dröge kritisierte die CDU-Forderung, Asylbewerber pauschal abzuweisen. Das wäre das Ende des Schengen-Raumes.